Sie hören einen Predigt-Podcast der evangelisch-reformierten Kirche im solothurnischen Leimental. Mein Name ist Pfarrer Stefan Berg und ich freue mich, dass Sie den Weg auf unserer Homepage gefunden haben. Der heutige Sonntag ist der Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Es ist der Termin, an dem wir in der reformierten Kirche unserer Toten gedenken. Entsprechend ist die Predigt heute auch thematisch ausgerichtet. Es geht um einen Text aus 1. Korinther 15. Zuvor hören Sie noch das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht im Johannesevangelium im 5. Kapitel. Jesus sagt: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht mehr vor Gottes Gericht. Im Gegenteil, er ist vom Tod ins Leben hinübergewechselt. Amen, Amen, das sage ich euch. Die Stunde kommt, ja, sie bricht schon an, da werden die Toten den Ruf des Gottessohnes hören, und diejenigen, die ihn hören, werden leben. Aus sich selbst hat der Vater das Leben, genauso hat er auch dem Sohn gegeben, aus sich selbst heraus das Leben zu haben. Er hat ihm auch die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Wundert euch nicht darüber, es kommt die Stunde, in der alle Toten in ihren Gräbern seinen Ruf hören und herauskommen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen. Diejenigen aber, die Böses getan haben, werden auferstehen, um verurteilt zu werden. Liebe Gemeinde, ihr habt es in der Lesung gehört. Die Stunde kommt, da werden die Toten den Ruf des Gottessohnes hören und diejenigen, die ihn hören, werden leben. Wundert euch nicht darüber. Es kommt die Stunde, in der alle Toten in ihren Gräbern seinen Ruf hören und herauskommen werden. Die Toten kommen aus ihren Gräbern. Wenn man das hört, dann haben wir schnell Assoziationen mit modernen Gruselgeschichten und Horrorfilmen im Kopf. Entstellte Tote, die in allen Stadien der Verwesung aus Särgen, Gruften und Gräbern gekrochen kommen. In diesen Bildern und Assoziationen spricht sie sich voll aus. Unsere Angst vor den Gräbern, unsere Furcht vor dem dort unten. Aber darum geht es uns Christinnen und Christen doch überhaupt nicht. Jene popkulturellen Assoziationen spielen mit der Vorstellung, dass der Tod aus den Gräbern kommt und auf unser geliebtes Leben losgeht. Die Bibel aber spricht vom Leben, das aus den Gräbern steigt. Sie spricht von denen, die den Ruf des Gottessohnes gehört haben und vom Tod auferweckt wurden und lebendig aus ihren Gräbern auferstehen. Da ist gerade nicht von Toten die Rede. Und genau hier setzt schon unser Predigttext aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes an. Es ist, als habe jemand die Lesung und meine Einleitung bis hierhin gehört und rufe nun schon dazwischen: Aber wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Genau das, wortwörtlich, hat die Gemeinde von Korinth den Paulus nämlich gefragt. Eine berechtigte Frage, oder? Darauf geht Paulus doch jetzt bestimmt seelsorgerlich einfühlsam ein, oder etwa nicht? Paulus antwortet: Was für eine dumme Frage. Das, was du säst, das kann nur lebendig werden, wenn es zuvor gestorben ist. Und was du säst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du säst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, und zwar jeder Samenart ihre eigene. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Das Leben, das hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist unvergänglich. Das Leben, das hier gesät wird, ist armselig, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das Leben, das hier gesät wird, ist schwach, aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu geschaffener Leib. Es ist eine im ersten Moment relativ harsche Reaktion. Was für eine dumme Frage. Diese Reaktion mag damit zu tun haben, dass Paulus spürte, was sich hinter der Frage nach dem Leib der Auferstehung verbirgt, nämlich ernsthafte Zweifel an der Auferstehung der Toten insgesamt. Wir müssen uns klar machen, es geht hier nicht um eine Marginalie, sondern um das Vertrauen auf die Kraft der Auferstehung, also in gewisser Weise sogar um das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Deswegen ist Paulus wohl zunächst so verärgert. Aber deswegen gibt er sich dann doch auch große Mühe mit der Antwort. Also, worum geht es? Sehen wir uns das doch mal genauer an. Letztlich hat die Anfrage der Korinther mit etwas zu tun, das noch heute gegen den Auferstehungsglauben eingewendet wird. Wir haben in unserer irdischen Existenz keinen Anhaltspunkt, woran wir die Auferstehung festmachen können. Das Leben verschwindet spurlos aus dem Körper des Toten. Der Körper wiederum zerfällt mit der Zeit, sodass irgendwann nichts mehr von der Hülle übrig ist, in die das Leben irgendwann wieder zurückkehren könnte. Die Frage ist also berechtigt. Wo soll da die Auferstehung ansetzen können? Wie muss man sich diese Kontinuität vorstellen, die das Leben vor dem Tod mit dem Leben nach der Auferstehung verbindet? Was wir Menschen mit unseren Sinnen empirisch beobachten können, ist ja lediglich das Ende des Lebens und das Vergehen des Körpers, mit dem unsere Existenz zeitlebens verbunden war. Wir kommen mit unseren Möglichkeiten also nur bis zum Abbrechen dieser Kontinuität. Und über diese Grenze hinaus können wir nicht blicken. Wie geht Paulus mit diesem Problem um? Interessanterweise entwirft er jetzt keine intellektuelle Theorie, die erklärt, wie das mit der Auferstehung funktioniert und was mit der Seele und was mit dem Leib geschieht. Er tut etwas anderes. Er zieht einen Vergleich und zeichnet ein anschauliches Bild, das wohl alle Menschen nachvollziehen können. Dabei zeigt er uns einen Bauern beim Säen. Dieser legt ein Samenkorn in die Erde, ein kleines Etwas, in dem kein Leben zu sein scheint, ein harter Krümel, den man mit einem kleinen Stein verwechseln könnte. Und dann liegt dieses Etwas in der Erde und scheint in ihr aufzugehen und in ihr zu verschwinden. Nach einer gewissen Zeit aber verwandelt sich dieses Samenkorn. Eine Kraft, die man ihm zuvor nicht ansehen konnte, bricht sich Bahn. Es keimt, bricht zum Erdboden durch, reckt sich grün in die Höhe, bildet Blätter und Früchte aus. Es lebt und hat nun eine völlig andere Gestalt als zuvor. Paulus sagt, mit der Auferstehung ist es genauso. Wir legen etwas Totes in die Erde, und was bei der Auferstehung daraus wird, das wird etwas ganz anderes sein als zuvor. Was wir in die Erde legen, ist vergänglich. Es wird aber als Unvergängliches auferstehen. Was wir in die Erde legen, hatte an der Mangelhaftigkeit irdischen Lebens Anteil. Es wird aber in der Auferstehung Anteil an Gottes Herrlichkeit erhalten. Was wir in die Erde legen, war schwach. Es wird aber mit einer Kraft auferstehen, die wir uns hier noch gar nicht vorstellen können. Kurz, wir tragen einen irdischen Leib zu Grabe, so wie er von Natur aus eben ist. Aber Gott wird ihn in der Auferweckung in einen neuen, in einen geistlichen Leib verwandeln. Eine wunderbare Transformation vollzieht sich da. Ob die kritischen Stimmen in Korinth mit diesem Bild etwas anfangen konnten und ob ihr hier und heute einen Zugang dazu findet? Mir persönlich hilft der Vergleich mit dem Sehen ja sehr, wenn es darum geht, mir die Auferstehung vorzustellen. Zunächst finde ich diesen Vergleich schon als solchen sehr gelungen und prägnant. Paulus präsentiert uns mit dem Säen ein Bild, das es uns erlaubt, Kontinuität und Diskontinuität zusammenzudenken. Einerseits gibt es eine Kontinuität, denn das Samenkorn verwandelt sich in einer durchgehenden Bewegung in eine Pflanze. Andererseits gibt es aber auch diese Diskontinuität, denn eine wachsende Pflanze ist etwas kategorial völlig anderes als das harte Samenkorn zuvor. Das Bild bringt diese beiden Seiten zusammen und hilft mir auf diese Weise, mir das vorzustellen, dass ich hier etwas in die Erde lege und es einst einer Verwandlung unterzogen wird, zu etwas, das voller Schönheit und Vollkommenheit sein wird. Ja, an diesem Bild kann ich mich festhalten, wenn mich die korinthischen Zweifel plagen. Aber diese Prägnanz des Vergleichs überzeugt vor allem meine intellektuelle Seite. Tappe ich nicht in die Falle einer großartigen Rhetorik? Dass ich mit Paulus auch emotional mitgehen und ihm vertrauen kann, das hat für mich vor allem damit zu tun, dass er nicht so tut, als wäre er in dieser Sache schlauer als wir anderen. Er zimmert kein lückenloses Gedankengebäude aus modischen, philosophischen Versatzstücken seiner Zeit zusammen. Er lässt sich nicht zu einer metaphysischen Theorie hinreißen, deren Halbwertszeit wohl recht beschränkt wäre. Nein, er zeichnet ein lebensnahes Bild, das eine entscheidende Stelle offen hält. Er sagt nichts darüber, welche Gestalt uns im Zuge der Auferstehung zukommen wird. Er sagt uns ja nicht, dass wir Samenkörner sind und zu Pflanzen werden. Er sagt nur, dass unsere Körper jetzt in die Erde kommen wie Samenkörner und dass sie einst zu etwas anderem werden, das schöner, vollkommener und stärker ist, wie auch immer das dann genau sein wird. Diese Offenheit im Bild ist mir wichtig, denn wir alle kommen mit unserem Verstandesmittel nur bis zu dem Punkt, an dem der Bauer das Samenkorn bzw. wir die Toten in die Erde legen. Dass sie von Jesus Christus gerufen werden und dann auferstehen, das ist eine Verheißung, deren Gehalt nichts mit Beweisbarkeit zu tun hat. Das, was da verheißen wird, das lässt sich mit unseren Verstandesmitteln nicht halten und tragen, sondern kann nur von Gott gehalten und getragen werden. Uns bleibt nur der Glaube, also das Vertrauen, dass Gott seine Verheißung wahrmachen wird. Aber genau genommen steckt ja das auch schon im Bild des Säens. Denn was tut der Bauer? Er nimmt vom Ertrag des vergangenen Jahres, doch anstatt die Körner zu essen und gut von ihnen zu leben, legt er sie in die schmutzige Erde und deckt sie zu. Dies alles tut er in der vertrauensvollen Erwartung, dass die Saat aufgehen, wachsen, gedeihen und eine neue Ernte bringen wird. Er hat zwar diese Erfahrung, dass es normalerweise so geschieht, aber er braucht jedes Jahr doch wieder ein immenses Vertrauen. Denn er weiß sehr wohl, nicht jede Saat geht auf, und ob sie es tut, das liegt nicht in seiner Hand. Das ist also wohl das Wichtigste, Vertrauen. Vertrauen, dass das, was wir loslassen müssen, von Gott bewahrt, versöhnt und Kraft seiner Auferstehung in die Vollkommenheit geführt werden wird. Das betrifft das Loslassen der Menschen, die uns am Herzen lagen, die verstorben sind und deren Leiber nun in der Erde liegen. Aber das betrifft auch anderes, was wir im Lauf des Lebens verlieren und loslassen müssen. Freundschaften, Hoffnungen, Unabhängigkeit, Gesundheit, unsere Jugend, ja, einst auch unser Leben selbst. Das vertrauensvolle Loslassen, das muss man immer wieder üben, nicht erst in den letzten Stunden. Aber woher soll man dieses Vertrauen nehmen? Woher nimmt es Paulus und woher können wir es bekommen? Paulus schöpft sein Vertrauen daraus, dass er selbst erfahren hat, dass Jesus Christus auferweckt wurde. Er selbst hat erfahren, dass Jesus gekreuzigt wurde, starb und tot war, dass er aber zugleich auch an und nach Ostern gegenwärtig war, hier unter den Lebenden, in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Erfahrung, dass der Gekreuzigte den Tod überwunden hat, sie gab ihm und sie kann uns heute das Vertrauen geben, dass Gottes barmherzige Liebe auch für uns den Tod überwindet und den Trauernden die Tränen abwischt. Die in meinen Augen schönste Zusammenfassung dieses Gedankens findet sich im Heidelberger Katechismus von 1563, und zwar in der ersten Frage und deren Beantwortung. Also ganz am Anfang, als Grundlage von allem Folgenden. Da wird gefragt: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Der einzige Trost. Diese Formulierung meint nicht, dass uns im Leben nicht auch mal anderes trösten kann. Es heißt vielmehr, dass dann, wenn einmal alle anderen menschlichen Ressourcen des Trostes versiegen und wenn einmal alle menschlichen Bewältigungsstrategien zum Ende kommen, dass dann ein Trost bleibt, auf den wir uns immer werden verlassen können. Dass wir zu Jesus Christus gehören und er uns bewahren wird in allen Dunkelheiten. Amen.